Ja, vielen Dank für die schönen Lieder, die ihr mit uns gesungen habt. Ja, Matthias hat es schon gesagt, Jesus und der Reiche, in Klammern, in der Blase oder auch in der frommen Blase, könnte man ergänzen. Das ist eine Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18, 18 bis 27, wer das vielleicht nachschlagen möchte. Lukas 18, 18. Ich möchte euch heute wieder einladen, stiller Beobachter einer Szene zu sein aus dem Lukas-Evangelium. Jesus zu beobachten, die Jünger zu beobachten. Und vielleicht entdeckt ihr etwas Neues, was an Jesus Neues ist. Und vielleicht entdeckt ihr einen Punkt in eurem Leben, wo ihr sagt, da möchte ich dranbleiben. Das ist ein Packende, da möchte ich weiter forschen. Lasst euch einfach mitnehmen. Vielleicht war es gerade in der Mittagszeit und Jesus und die Jünger machten Pause. Vielleicht saßen sie im Schatten einiger weniger Bäume in einem Dorf. Plötzlich nahmen einige Jünger einen Mann wahr, der direkt auf Jesus zuging. Er schien weder arm zu sein, der Jesus nur anbetteln wollte. Und es war auch kein überfrommer Pharisäer, der Jesus jetzt in eine theologische Frage verwickeln wollte oder Falle. Später wird über diese Begebenheit in den Evangelium bei Matthäus zum Beispiel von einem jungen Mann die Rede sein, ein Jüngling. Bei Markus wird stehen, ein Mann kam zu Jesus. Und bei Lukas, das war für mich auch neu, steht eigentlich, es war ein Synagogenvorsteher, vielleicht ein Oberster aus der Synagoge. Wie auch immer, seine außerordentlich gute Kleidung fiel auf. Er musste viel Geld haben. Sein Auftreten zeugte von Selbstsicherheit und guter Erziehung. Auch seine Zielstrebigkeit fiel auf. Er ging direkt auf Jesus zu. Und die Jünger waren neugierig geworden. Die haben gedacht, oh, jetzt wollen wir mal ein bisschen näher rangehen, damit wir auch etwas mitbekommen von dieser gleich stattfindenden Begegnung. Ich lese euch die Bibelstelle aus dem Buch oder aus der Bibel, die heißt das Buch von Roland Werner. Da stellte ein hochgestellter Mann ihm die Frage, wie kann ich sicherstellen, dass ich das ewig währende Leben als mein sicheres Erbe gewinne? Was muss ich dafür tun? Jesus antwortete ihm. Kleine Pause. Wissen wir schon, was Jesus antworten wird? Wenn jemand so eine Frage stellt, wie bekomme ich das ewige Leben? Jesus antwortete, du kennst doch die Gebote Gottes. Du sollst keinen Ehebruch begehen. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht stehlen. Du sollst keine unwahren Behauptungen aufstellen. Erweise deinem Vater und deiner Mutter den Respekt, der ihnen zukommt. Da sagte er, das alles habe ich gewissenhaft beachtet, seit ich ein Kind war. Als Jesus das hörte, sagte er zu ihm, eine Sache fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Menschen, die Not leiden. So wirst du einen wirklichen Schatz in Gottes Himmel besitzen. Und dann komm und folge mir nach. Als der Mann das hörte, erfasste ihn große Trauer, weil er sehr reich war. Als Jesus sah, wie traurig er wurde, sagte er, wie außerordentlich schwierig ist es für die, die große Reichtümer besitzen, sich aufmachen, um in die neue Wirklichkeit Gottes zu gelangen. Es ist eher möglich, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr zwängt, als dass ein Reicher in Gottes guten Herrschaftsbereich eintritt. Da sagten die, die das hörten, wer kann dann überhaupt Gottes Heil erleben? Darauf erwiderte Jesus, das, was für Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Soweit diese Geschichte und ich glaube, viele von euch kennen sie auch. Ich möchte auf drei Punkte in dieser Begegnung eingehen. Erstens, der junge Mann hatte Mut, Jesus direkt und ehrlich anzusprechen. Und er hatte etwas vorzuweisen. Er war fromm, er lebte seinen Glauben sehr fokussiert und stellte die finale Frage für sich direkt an Jesus. Was muss ich noch tun, um das ewige Leben zu bekommen? Der zweite Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist, dreht sich um die scheinbar weltfremde, irritierende Forderung Jesu an den jungen Mann. Sein ganzes Vermögen an die Bedürftigen zu geben und Jesus nachzufolgen. Und beim dritten Punkt möchte ich es wagen zu behaupten, dass der junge Mann in einer frommen, gefährlichen, frommen Blase lebte. Zu Punkt 1. Jesus nimmt den jungen Mann ganz ernst. Er war sich seiner Sache sicher, dass er sein Leben lang nach den Geboten der zweiten Tafel, habe ich auch nicht gewusst, der zweiten Tafel von Moses gelebt hatte. Meinte der das wirklich ernst? Wird Jesus ihm nicht sofort den Zahn ziehen und sagen, das schafft keiner? Nein, Jesus erholt ihn dort ab, wo er mit seiner persönlichen Glaubensüberzeugung steht. Jesus stellt nicht seine kühne Behauptung in Frage, als er sagte, alle Gebote habe ich von jung auf gehalten. Im Sinne der Auslegung des Alten Testamentes wäre das schon möglich gewesen. Sehr irritierend für mich ist, als Jesus sogar die Bitte, was er noch tun müsse, dass Jesus darauf eingeht und sagt, zwei Sachen solltest du noch machen. Erstens, verkaufe alles und zweitens, folge mir nach. Haben wir diese Antwort von Jesus erwartet? Er weist nicht auf Gottes Gnade hin, sondern Jesus facht scheinbar diese Werksgerechtigkeit in diesem Mann erst richtig an. Warum tut Jesus das? Jesus kennt den wunden Punkt im Leben dieses Mannes. Er ist reich, im Vergleich zu den meisten vielleicht damals unvorstellbar reich. Jesus erkennt, dass der Mann nicht bereit ist, seine Sicherheiten, die ihm dieser Reichtum gibt, loszulassen. Jesus nimmt den Schaden an seiner Seele wahr. Jesus legt diese todkranke Stelle im Laufe dieser kurzen Begegnung ganz vorsichtig frei. Ich glaube nicht, dass Jesus etwas gegen reiche Menschen hatte und auch hat. Aber Jesus weiß um die Gefahr des Reichtums an Geld, an Besitz, an Ansehen und Einfluss. Aber er weiß, dass Reichtum den Menschen leicht verbiegen kann und in die Falle lockt. Vertrauen auf Gott wird eingetauscht gegen tote, fragile Gegenstände und Werte, die scheinbar mehr oder Besseres versprechen. Diese Art von Reichtum ist anfassbar, ist sichtbar. Das Vertrauen auf Gott ist weder sichtbar noch anfassbar. Und je mehr Vermögen, desto besser die Absicherung. Und das würden wir doch unterschreiben, oder? Aber diese Aussage hat nur eine begrenzte Berechtigung. Aber wo ist die Grenze? Ab wann wird denn der Reichtum gefährlich? Würdest du dich als reich bezeichnen? Ab wann gilt man offiziell als reich? Ab 100.000 Euro Einkommen im Jahr? Oder mit mehr als zwei Häusern? Ich kann euch nur sagen, wo in Deutschland die Armutsgrenze im Jahre 2021 liegt, nämlich 60% vom durchschnittlichen Nettoeinkommen. Das sind für Alleinstehende 781 Euro im Monat. Wer weniger hat, gilt in Deutschland als arm. Ist vielleicht schon das Streben nach Reichtum, in Jesu Augen gefährlich? Ich glaube, diese Gefahr besteht absolut. Beim Streben nach Reichtum Gott zu vergessen oder Gott an die fünfte, an die sechste Stelle zu stellen. Vielleicht streben Menschen so sehr nach Reichtum um Absicherung, weil sie Gott vergessen haben. Da wäre mal wert, darüber nachzudenken. Vielleicht streben Menschen in unserer Zeit und immer schon so sehr nach Reichtum und Absicherung, weil sie Gott vergessen haben. Jesu Aufforderung an den Mann klingt doch viel zu radikal, seien wir doch ehrlich, und weltfremd. Das kann doch keine allgemeingültige Aufforderung für uns heute sein, unseren ganzen Reichtum, unseren ganzen Besitz abzugeben. Das wäre ja ein Leben in absolut freiwilliger Armut und womöglich müssten wir von unseren Freunden unterstützt werden. Nein, ich glaube, wir übersehen irgendetwas in dieser Geschichte. Für den jungen Mann war diese Verstrickung im Reichtum jedenfalls so weit fortgeschritten, dass Jesus ihm diesen radikalen Vorschlag oder Ratschlag als Lebensrettung geben musste. Ein Herumdoktern wäre keine Lösung mehr gewesen. Keine Frage, Jesus mahnt vor den Gefahren des Reichtums, weil dieser direkt in Konkurrenz zu Gott steht und den Glauben angreift. Wenn dein und mein Sinnen und Trachten auf Reichtum und Absicherung liegt, dann sind wir gut beraten, auf Jesus, unseren Herrn, zu hören und die Gefahr nicht zu unterschätzen. An anderer Stelle warnt Jesus, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden an seiner Seele nimmt? Oder man kann Gott und dem Mammon nicht gleichzeitig dienen. Gibt es eigentlich einen einfachen Test, um diese gefährliche Abhängigkeit von Reichtum oder seinem Streben festzustellen? Vielleicht die Frage, nach welchen irdischen Wünschen und mit welchem Einsatz an Zeit und Kraft strebst du? Oder wie gut können wir von unserem Reichtum, von unserem Überfluss abgeben, nachhaltig abgeben, um wirklich zu helfen? Ich meine jetzt nicht den Gemeindebeitrag, der einfach per Dauerauftrag weggeht. Ich meine auch nicht die außergewöhnliche Spende, wenn eine Flutkatastrophe geschieht. Wir merken das, Menschen geben dann Geld, weil die so auch betroffen sind. Aber können wir abgeben? Zu teilen ist immer wieder eine Herausforderung und wir haben viele Gründe, es nicht wirklich zu leben. Jesus fordert jedenfalls diesen jungen Mann auf, den ganzen Reichtum abzugeben, aber er verbindet damit eine Einladung. Er sagt, komm, folge mir nach. Das ist die zweite Hälfte vom Jesu-Therapieplan für diesen jungen Mann. Er wird eingeladen, mit Jesus zu reisen. Ich habe schon gedacht, vielleicht hätte es gut dem Jüngerkreis gut getan, wenn mal jemand so einer dabei gewesen wäre. Jesus bietet ihm enge Lern- und Lebensgemeinschaft an, zwar arm zu sein und innerlich doch so reich, um das wahre Leben aus Gott kennenzulernen. Der junge Mann lehnt ab. Er sieht den Verlust und nicht die Chance. Er ist geschockt. Ich habe den Eindruck, ihm fehlen die Worte, um mit Jesus zu diskutieren oder zu verhandeln. Jedenfalls wird uns nicht davon berichtet. Nur er ging traurig weg. Er hatte etwas anderes erwartet. Und ich kann mir vorstellen, jede andere Glaubensprüfung hätte er gerne auf sich genommen. Er wurde kalt von Jesus an diesem Punkt erwischt. Und selbst die Jünger waren sichtlich geschockt. Warum eigentlich die Jünger? Die waren doch nun wirklich nicht reich und sie hatten sogar ihr Vermögen zumindest vorübergehend abgegeben, Haus und Hof zurückgelassen, um Jesus nachzufolgen. Aber irgendwie musste Jesus bei den Jüngern auch einen wunden Punkt getroffen haben. Scheinbar hatten sie auch noch dieses jüdische oder dieses menschliche Denken in sich, sich etwas bei Gott verdienen zu können. Sie waren betroffen und fragten, wer kann dann noch gerettet werden, wenn nicht einmal die Besten und Frömmsten im positiven Sinne es zu Gott schaffen. Sie waren wirklich geschockt. Und das Bild mit dem Nadelöhr und dem Kamel hat so die absolute Unmöglichkeit des Menschen, zu Gott zu kommen, uns vor Augen geführt, damals und auch heute. Am Anfangspunkt der Geschichte war Jesus uns so fremd, als er dem jungen Mann Taten vorschlug, um zu Gott zu kommen. Am Ende kommt Jesus uns wieder so vertraut vor, dass wir weder etwas verdienen müssen, geschweige denn könnten. Jesus wollte dem jungen Mann ganz bewusst an diesen Abgrund führen, damit er erkannte, dass er das ewige Leben nicht verdienen kann. Nun zu uns. Wir kennen doch auch diese Frage in uns. Welche Taten und welche Hingabe erwartet Jesus von mir in meinem Glauben? Was soll ich tun? Leistungen, um in den Himmel zu kommen? Ein klares Nein. Die Hände in den Schoß zu legen, das Gnadenticket in der Tasche habend und nach meinem Gutdünken zu leben? Auch ein klares Nein. Nein, wir sind berufen in lebendiger Beziehung und Nähe zu Jesus als unseren Herrn zu leben. In lebendiger und naher Beziehung zu Jesus zu leben. Das ist unsere, das ist deine, das ist meine Berufung. Und nicht den Himmel zu verdienen. Wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Meine Behauptung, dass der junge reiche Mann in einer frommen Blase lebte. Wir kennen so ab und zu mal diese Begriffe von Blasen. Es gibt die Immobilienblase, wo man sagt, die Preise sind viel zu hoch, da steht gar nicht dieser Gegenwert dahinter. Irgendwann fliegt uns diese Blase um die Ohren und die Leute sind pleite. Es gibt auch eine Aktienkursblase, dass die Aktienkurse einfach nur hochgeschaukelt werden, weil die Leute nicht wissen, wo sie investieren sollen und die Aktien gehen hoch. Es gibt auch eine Gesellschaftsblase, dass man einfach sagt, ich lebe nur in einem ganz bestimmten Kreis von Menschen, die so auf meiner Ebene sind. Der junge Mann drehte sich letztendlich in seiner frommen Vorbildlichkeit vielleicht nur um sich selbst. Sein Reichtum machte ihm dieses verblendete Leben es möglich. Er merkte es nicht. Er war nur ganz bei sich. Bei seiner Leistung, bei seiner Einbildung, die Pflicht erfüllt zu haben. Mit Sicherheit hat dieser junge Mann auch die geforderten Almosen gegeben, die jeder Jude geben musste. Er muss nicht mal geizig gewesen sein, aber er kreiste um seine Leistungen für Gott, um sein Seelenheil. Und er vergaß Gottes Liebe zu seinen Mitmenschen zu teilen. Er wollte keine Gnade, er wollte kein Geschenk, er wollte Verdienst. Ist das nicht erschreckend? Hier will jemand von ganzem Herzen alles Richtige für Gott tun und ist doch so einem fatalen Missverständnis auferlegen, dass Jesus so konsequent und hart eingreifen musste. Jesus respektiert nicht nur bei diesem jungen Mann die Freiheit zur Selbstentscheidung. Er ließ den jungen Mann umdrehen und weggehen. Hätte Jesus zu dem jungen Mann nicht sagen können, warte mal, lass uns noch mal in Ruhe darüber reden. Du bist so ganz dicht am Reich Gottes dran. Es wäre schade, wenn du jetzt gehst. Jesus konnte in diesem Augenblick, in dieser Begegnung, nichts mehr für ihn tun. Er konnte ihm keine goldene Brücke bauen oder sagen, okay, 50%. Nein, er konnte ihn nur noch in Freiheit ziehen lassen. Ob der reiche junge Mann nur ein wenig Zeit zum Nachdenken brauchte und zu Hause nochmal in sich ging und später eine Entscheidung für das ewige Leben getroffen hat, das bleibt offen. Frage an uns heute. Jetzt wird es doch spannend. An welchen Punkten könnte ich erkennen, ob ich in einer frommen Blase zurückgezogen lebe? Vielleicht, wenn ich mich nur noch um mein eigenes Seelenheil drehe. Erst komme ich und was mir gut tut. Und vielleicht bleibt da auch etwas für andere über. Das könnte so ein Punkt sein. Oder sich vorbeugend von Menschen und Gemeinschaft zurückziehen, in die fromme Blase zurückziehen, Sie könnten ja mein Seelenheil, mein Gefühl von Seelenheil stören. Also ziehe ich mich zurück in diese fromme Blase. Was könnten mögliche Folgen eines Lebens in einer frommen Blase sein? Ich kann mir vorstellen, dass man eine verschobene Wahrnehmung über die Welt, über Gott, über Menschen und über mich selber erlebe. Und letztendlich geht uns dann auch der Auftrag als Christen verloren. Der Heilige Geist arbeitet unter uns dafür, dass Menschen, Kirchen und Gemeinden mit Jesus leben und nicht in eine trügerisch fromme Blase festhängen. Wir wissen doch nicht erst seit Corona, dass die Welt und unsere Gesellschaft vor vielen und großen Herausforderungen steht, denen wir auch als Christen und Gemeinden, denen wir uns als Christen und Gemeinden auch in den nächsten Jahren stellen müssen. Welche Grundeinstellung wäre denn richtig für uns? Kompletter Rückzug in die fromme Blase oder von Jesus lernen und die Einladung Gottes auch gegen Widerstände an vielen Stellen im Alltag und in den Begegnungen mutig leben? Wie lautet dein erstes spontanes Zwischenfazit? Hast du das Gefühl, in einer unguten Nähe zu einer frommen Blase zu leben? Wie würden deine Mitmenschen diese Frage über dich beantworten? Vielleicht hast du diese Blase selbst schon gespürt in dir und hast Maßnahmen dagegen ergriffen, indem du auf mehr Abstand gegangen bist. Weniger fromme Gewohnheit, weniger Bibellesen, weniger Gebet, weniger Gemeinschaft zu Christen. Ist das die richtige Richtung gegen eine fromme Blase? Nein, ich denke, das ist genau die falsche Richtung. Ich bin überzeugt davon, die beste Therapie und der beste Schutz, nicht in eine fromme Blase zu rutschen oder dort wieder herauszukommen, ist, in enger Beziehung zu Jesus, mit Jesus zu leben, Jesus Herr sein zu lassen, von ihm zu lernen und sich herausfordern zu lassen. Ja, wir stehen definitiv in der Gefahr, immer wieder in diese ungute, fromme Blase hineingezogen zu werden. Oder wir haben es uns schon darin schön eingerichtet. Ich wünsche dir und mir und auch uns als Gemeinschaft das Erkennen und den Mut zum Loslassen. Was muss ich loslassen? Was uns in dieser frommen Blase ziehen will, was uns darin festhält. Und ich wünsche dir, Neues im Glaubensleben zu wagen, egal wie alt du bist, ob du über 80 bist oder ob du gerade 15 oder 25 oder was auch immer bist. Es ist nie zu spät, dass wir da Neues wagen mit Jesus. Und warum auch nicht in Zeiten ohne Pastor? Wenn wir bereit dazu sind, ist Jesus es schon lange. Er wartet auf eine Reaktion von uns. Amen.